Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Real Talk Blockchain Podcasts. Heute habe ich mit Jascha Samedi gesprochen. Er ist Co-Founder und Partner bei Greenfield One. Das ist ein neuer Venture-Fonds, der sich speziell auf Blockchain und das Web 3 konzentriert hat. Und ich lüge wirklich nicht, wenn ich sage, dass die Jungs wirklich sehr, sehr, sehr viel Wissen und vor allem auch sehr tiefgehendes Wissen sich in dem Bereich bereits aufgebaut haben und das Thema auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise sehr gut durchblicken können. Wir sprechen zum Beispiel darüber, wie er selber zum Thema Blockchain gekommen ist, wie er sich mit seinem Co-Founder zusammengetan hat und sich entschieden hat, Greenfield One zu gründen. Und vor allem steigen wir dann halt auch ein, was das Thema Crypto-VC eigentlich bedeutet und auch, was das Ganze eigentlich von einem traditionellen VC unterscheidet. Dabei werdet ihr hören, welche Projekte gerade spannend sind, aber auch welche Projekte vor allem in der Zukunft extrem spannend werden. Es war ein super interessantes Gespräch und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Ja, hi Jascha und vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du dich mal kurz vorstellen, wer du so bist, was du so machst, wie du dich auch ins Thema Blockchain reingefunden hast.
Klar, hi Julian, schön hier zu sein, danke für die Einladung. Ja, ich bin, Jascha ist mein Name, ich bin Partner und Co-Founder bei Greenfield One. Wir sind ein Crypto-Fund hier in Berlin, am Anfang des Jahres gelauncht und investieren im Grunde primär in der Frühphase in Teams im Crypto- und Blockchain-Space.
Wie bist du denn so zum Thema Blockchain gekommen? Also wann hast du dich begonnen dafür zu interessieren? Was ist deine Geschichte?
Ja, ich bin jetzt seit ungefähr 3 Jahren in dem Space und ursprünglich mal über Opera Software, den ich sag mal Browser-Dinosaurier, den man vielleicht noch so ein bisschen aus den Anfängen des Internets kennt. Ich selber habe eigentlich eine klassische Tech- und Unternehmer-Background, habe 2009 mal eine Company so in den Frühzeiten des Mobile-Ökosystems gegründet. Company ist AppRupt, eine Plattform im Grunde für App-Entwickler und Brands gebaut, auf der du Monetization und Analytics und viele andere Sachen machen konntest. Also klassisch venture-finanziertes Startup, so durch alle Höhen und Tiefen gegangen, die man dann geht, und dann 2014 die Company an Opera Software, also den Browser, verkauft, wo ich dann 3 Jahre war und darüber dann letztendlich in den Space gerutscht. Weil wenn man sich Opera heute anguckt, was die wenigsten wahrscheinlich wissen werden, traurigerweise, ist Opera im Grunde seit letztem Jahr komplett im Blockchain- und Crypto-Space voll committed. Die haben über alle Devices im Browser Wallets gelauncht. Der Browser ist also komplett Web3 enabled. Ich kann dezentrale Applikationen ansteuern. Ich kann aus dem Browser heraus Krypto halten, empfangen, versenden und eben dann damit interagieren. Und das waren so viele Themen, die uns dann damals oder auch mir in meiner Zeit damals begegnet sind und mich dann letztendlich in den Space gezogen hatten. Ich hatte irgendwann 2012, wie viele wahrscheinlich mal auch, das Bitcoin White Paper gelesen, habe es nie wirklich verstanden, war viel zu naiv und ignorant, aber dann eben glücklicherweise über Opera dann nochmal die Möglichkeit gehabt, das aus einem ganz anderen Space eigentlich oder einer ganz anderen Perspektive betrachten zu können. Genau, und dann darüber reingerutscht und drin geblieben.
Was hat dich denn am Thema Blockchain fasziniert? Also so bist du reingerutscht, aber wo sagst du denn, was ist eigentlich anders mit der Blockchain-Technologie oder was kann auch anders werden mit der Blockchain-Technologie?
Ja, also was mich am Anfang daran eigentlich sehr schnell fasziniert hat, ich bin wie gesagt Ende 2016, Anfang 2017 bei Opera raus und dann so voll in den Space eingetaucht, habe irgendwie gefühlt erstmal 3 oder 4 Monate vom Laptop verbracht, um zu verstehen, was passiert da eigentlich, weil Krypto oder Blockchain an sich ja immer noch irgendwie so dieses abstrakte Biest ist, was für viele ja auch schwer greifbar ist. Und was mich damals eigentlich sehr schnell fasziniert hat, und das war ähnlich 2008, 2009 im Mobile-Bereich, wo wir auch sehr früh auf Meetups, das waren damals so die Android-Meetups, gegangen sind, da hat auch noch nicht jeder verstanden, wo die Reise hingeht. Da waren jetzt irgendwie diese neue Entwicklerumgebung. Aber keiner wusste so wirklich, wohin es geht. Und was mich da echt sehr, sehr schnell irgendwie hellhörig werden lassen hat, war im Grunde eigentlich nur das Talent. Also das ging mir dann beim Blockchain, also bei Meetups und so im Kryptobereich ähnlich wieder. Ich war da in einem Raum und habe gemerkt, wow, hier ist eine so geballte Konzentration von talentierten, intelligenten Menschen. Ich bin hier im Raum mit so vielen Leuten, die so viel intelligenter sind als ich. Da muss irgendwas dran sein, auch wenn ich das noch nicht voll und ganz durchblicke. Und das war so der Triggerpoint eigentlich, der mich dann im Grunde stärker in den Space gezogen hat vor ungefähr 3 Jahren. Ja, und dann natürlich sehr, sehr viel Research, ganz viel auf Konferenzen, auf Meetups, viel mit Entwicklern ausgetauscht. Ich habe dann 2017 auch als ja, sehr, sehr aktiver erster Angel, eine Company mit in dem Space gegründet. Die Company heißt Flux, die im Grunde ja so dezentrale Applikationen, Marktplatz auf der Ethereum Blockchain für Derivate baut und die Company sehr, sehr eng begleitet und darüber dann eigentlich schrittweise in den Space gekommen.
Und jetzt also bei Greenfield One, du hast es eben erwähnt, kannst du mal kurz beschreiben, was ihr da so macht, auch wie das Greenfield One letztendlich entstanden ist und was ihr euch als Ziel gesetzt habt?
Genau, Greenfield One habe ich zusammen mit dem Sebastian Blum gegründet. Und das Ganze ist eigentlich entstanden tatsächlich auch aus der Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Flux. Und wir haben bei Flux das Team wirklich ein Jahr lang sehr intensiv begleitet, haben das erste Funding zur Verfügung gestellt, dann so einen ersten Piloten gelauncht und dann im Grunde das gemacht, was man dann halt macht, angefangen irgendwie so lokale VCs in Deutschland oder auch Europa anzurufen und das Thema dort mal eben zu platzieren. Und dann eigentlich gemerkt, also im Grunde von der Story her zu sagen, hey, hier ist ein super Team, im Grunde ein erster Pilot draußen, das heißt, ihr könnt damit rumspielen, aber es ist Krypto. Und das war dann meistens eigentlich, wo das Gespräch aufhörte. Und das war wirklich flächendeckend bei ganz, ganz vielen der Fall. Und das war so ein bisschen der Anstoß, um das irgendwie zu gucken, zu verstehen, wieso, ich meine, der VC typischerweise verdient ja damit sein Geld, dass er früh unter hohem Risiko in Themen reingeht, die noch fragil und irgendwie unerprobt sind und dann dort eben an vorderster Front Technologie mitfinanziert. Das war bei dem Thema eben anders. Und das hat uns irgendwie nicht losgelassen. Und wir haben dann wirklich uns tiefer in das Thema reingebohrt und zu verstehen, warum gibt es da irgendwie Abneigung und warum traut sich auch niemand an dem Thema, an den Space ran. Und dann habe ich eben mit Sebastian auch da tatsächlich den idealen Partner dafür gefunden, der im Gegensatz, also ich würde mal sagen, ich verstehe sehr viel davon, wie es innerhalb von Companies sozusagen, was da passiert und vor sich geht. Aber als wir das Ganze gestartet haben, bis dato natürlich relativ wenig Erfahrung, wie es innerhalb von einem Fonds aussieht. Und Sebastian hat 1999 angefangen, im Venture-Bereich bei der Deutsche Telekom zu arbeiten, die letzten 12 Jahre im Valley gelebt und dort viele, viele Jahre das Nordamerika-Geschäft für die T-Venture geleitet. Und darüber kennen wir uns eben auch. Die T-Venture war Investor und Gesellschaft dabei, Abrupt, und haben uns eben vor 9 Jahren darüber kennengelernt. Das heißt, die Kombination war da eben ideal, weil er eben sehr, sehr viel Venture-Erfahrung mitbringt. Und wir haben eben viele Sachen gesehen, die in dem Space, oder sehen wir auch immer noch, die in dem Space einfach anders sind, die glaube ich, die Fund Economics und auch so das ganze Venture-Modell ein wenig, ich will nicht sagen auf den Kopf stellen, aber zumindest sozusagen vor Baustellen, mit Baustellen konfrontiert, die du sonst nicht hast. Und das haben wir eben gesehen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich auch aus globaler Perspektive Europa und vor allem Berlin anschaut, dann ist die Aktivität auf Seite der Teams, Gründer und Entwickler wirklich unfassbar hoch. Und das Traurige ist, dass viele der Gründer dann eben sehr schnell in die USA gucken, weil wir dort eben über die letzten 3 Jahre eine dedizierte Infrastruktur an nicht Crypto-Hedgefonds, sondern tatsächlich Crypto-Venture-Funds gesehen haben. Also Andreessen Horowitz, die letztes Jahr einen 350 Millionen reinen Krypto-Fund gelauncht haben, Sequoia mit Paradigm, einen 300 Millionen rein Krypto-Fund und dann eben noch viele, viele weitere. Die Infrastruktur haben wir in Europa und in Deutschland noch nicht, was das den Space betrifft. Und gleichzeitig haben wir sehr, sehr viel Aktivität und das haben wir als Opportunity gesehen.
Lass uns das mal konkret machen. Also wie würdest du jetzt konkret sagen, unterscheidet ihr euch als Crypto-VC von einem klassischen VC? Also was sind so die markanten Merkmale, die bei euch grundlegend anders sind?
Ja, also für uns ist Crypto wirklich eine neue Asset-Klasse, die im Grunde eigene Anforderungen und auch neue Rahmenbedingungen mit sich bringt. Die Arbeit als solche auch in der Zielsetzung und in der Motivation ist jetzt gar nicht mal unbedingt anders. Das heißt, man geht früh rein in Themen, die unerprobt und noch fragil und volatil sind und investiert im Grunde mit einem langfristigen, sehr, sehr langfristigen Horizont. Auch die Art und Weise, wie man Investmententscheidungen trifft, ist jetzt auch nicht unbedingt anders. Das heißt, man sucht sich innerhalb seiner These Themenbereiche aus, die signifikant sind, sucht sich dann Teams in dem Space, versucht eine Relationship zu den Teams aufzubauen, arbeitet natürlich später auch idealerweise mit den Teams und eben dort auch zu helfen, wo man denn kann. Das ist also im Grunde relativ ähnlich. Was anders ist, ist im Grunde die Art und Weise, die Mechanik dahinter und auch die Art und Weise, wie man ein Portfolio managt. Also es fängt zum Beispiel bei der Tatsache an, dass man in Assets investiert, die zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise liquide sind. Wenn man also offen ist, auch in der Fondsstruktur, um Token-Investments zu machen, dann ist man auch, dann, ich sag mal, als langfristig orientierter früher Investor, wie das der VC ist, aber auf einmal in einer Position, wo man ein Portfolio an liquiden Assets managen muss. Und das bringt sehr, sehr viele Folgefragen mit sich, mit denen sich der, ich sag mal, klassische VC typischerweise nicht auseinandersetzen muss. Angefangen bei der ganz wichtigen Frage des Exits. Wann gehe ich also raus? Dadurch, dass mein Asset im Gegensatz zum illiquiden Venture handelbar ist, über Exchanges oder auch OTC-Desks, muss ich mich also aktiv mit der Frage auseinandersetzen. Und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich 7 Jahre mit der Company verheiratet bin. Und wenn der Gründer dann hoffentlich irgendwann einen Käufer findet, dann freuen sich alle. Sondern nein, ich muss das ganze Thema aktiv steuern, aktiv monitoren und mir darüber Gedanken machen. Kann ich zum Beispiel oder sollte ich 20% nach 3 Jahren verkaufen, um ein Risiko vom Tisch zu nehmen? Oder sollte ich den Markt beobachten, um nachzukaufen? Alles eben unter der Prämisse des langfristigen Horizonts. Und das hat auf der Metaebene nachher natürlich auch Auswirkungen auf die gesamten Economics des Funds. Im Venture spricht man ja immer so von dieser Power Law Distribution, das eigentlich mal vereinfacht gesagt eine kleine Handvoll Fonds, die großen exorbitanten Returns einfährt und ich sag mal, der große Großteil der Fonds eben nicht. Das liegt sicherlich auch daran, wenn man sich anguckt, also dass man hier im Grunde in klassischer Weise in illiquide Assets investiert, wo man relativ wenig Möglichkeiten hat, nach dem Investment aktiv die Performance zu verbessern. Das ist in dem Space komplett anders. Wenn man sich das Portfolio auch jetzt in die USA schaut, der hiesigen Venture-Fonds, der Krypto-Venture-Fonds anschaut, dann ist das natürlich ein Sammelsurium aus liquiden, handelbaren Assets, die sie dort langfristig halten. Und da muss jeder für sich nach Investment selber entscheiden, autark entscheiden, wann er möglicherweise rausgeht, eine Position schließt, einen Teil verkauft oder vielleicht nochmal nachkauft. Das heißt, da hat man sehr, sehr viel, da hat man sehr, sehr viel, ich sag mal, zusätzlichen Aufwand an der Stelle. Das zweite ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, insgesamt so das mentale Modell oder die Mechanics. Wenn man sich typisches Venture anschaut, ist es ja klassischerweise geprägt von Ownership und Kontrolle. Ja, also man spricht sehr viel über Ownership-Maximierung, über das Verteidigen von meinen Pro-Rata-Rechten von Runde zu Runde, damit ich nicht rausverwässert werde. Auch das ist in dem Space komplett anders. Wenn ich mir jetzt die Investments anschaue, die wir bisher gemacht haben, da sprichst du mit dem Gründer, der dir sagt, schau, es geht hier um Dezentralisierung, nicht nur auf der technologischen Ebene, sondern vor allem auch auf Ebene der Ownership. Das heißt, was wir in den Strukturen dieser Investmentrunden im Kryptobereich sehen, ist eben nicht, dass wie typischerweise, dass der Lead-Investor reinkommt und 60%, 70%, 80% der Runde macht und dann mit einem großen Stake im Cap-Table der Company sitzt, sondern hier geht es wirklich darum, und das sehen wir ganz, ganz oft, dass in einer A-Runde irgendwie 5 bis 10 Millionen geraced werden von 5 bis 10, teilweise sogar 15 unterschiedlichen Funds, weil es den Gründern einfach darum geht, zu distribuieren und zu dezentralisieren. Das heißt, das gesamte mentale Modell ist hier eben nicht getrimmt auf Kontrolle, Ownership, sondern auf Dezentralisierung und Collaboration. Und der letzte Punkt, der auch sehr, sehr anders ist oder wo sich im Grunde ein neues Feld auftut, ist das ganze Thema, wir nennen es so Network Participation. Viele der Projekte, viele der Netzwerke oder auch vor allem der Layer-One-Chains incentivieren, ich sag mal, in der Frühphase für die frühen Investoren und Tokenholder eine aktive Teilnahme an dem Netzwerk. Also ein gutes Beispiel wäre da eines unserer Beteiligungen, Near Protocol aus San Francisco, ist im Grunde eine Layer-One-Chain, die als General-Purpose-Smart-Contract-Plattform ins Rennen geht. Die incentivieren im Grunde frühe Tokenholder, aktiv über eigene Nodes an dem Netzwerk teilzunehmen. Da gibt es im Grunde einen finanziellen Incentive dazu machen und das ist für den Fonds ein ganz, ganz spannend, ganz, ganz interessantes Feld, weil du eben zum einen den Gründern hilfst, also einen technologischen Mehrwert bietest, zum anderen natürlich viel mehr lernst als passive, inaktive Investoren, die außen stehen und zum dritten auch noch einen finanziellen Benefit hast. Das heißt, um es kurz zu machen, die Komplexität in dieser neuen Asset-Klasse ist einfach in einigen Bereichen nochmal sehr, sehr weit gestiegen und ja, da sind viele Dinge dazugekommen, die ich sag mal, im klassischen Venture in der Form eigentlich keine Rolle spielen. Und das ist unheimlich spannend, das die Entwicklung damit zu machen.
Du hast ja gerade schon ein Projekt erwähnt. Lass uns doch mal so ein bisschen auch in die Themen oder in die Projekte einsteigen, mit denen ihr euch interessiert, wo ihr vielleicht auch schon investiert habt. Also was siehst du da so für spannende Projekte, die jetzt schon existieren, die vielleicht auch in Zukunft existieren werden? Wo liegt da so euer Fokus?
Genau, also für uns, wir sind jetzt seit Februar am Markt, machen jetzt gerade unser viertes Investment. Zwei davon sind bereits announced. Das ist einmal Chelo mit dem Team in San Francisco und Berlin und dann einmal das eben erwähnte Near Protocol ebenfalls in San Francisco. Für uns ist, um vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, wir sehen die Welt auf einer hohen Vogelperspektive, dass sich durch Blockchain und Krypto das Web verändert und bewegt von einem informationsgetriebenen Web, das uns hier heute ermöglicht, im Grunde relativ einfach Informationen und Daten, sage ich mal, miteinander auszutauschen. Du kannst mir eine E-Mail schicken, ich kann dir eine zurückschicken, ich kann eine Webseite aufmachen, irgendwas hinschreiben und du kannst es dann lesen, dass sich das bewegt zu einem Asset- oder Value-getriebenen Internet. Das ist im Grunde das Web ermöglicht oder ermöglichen wird, native Internet-Assets, genauso wie wir Informationen miteinander auszutauschen, miteinander zu tauschen. Und Bitcoin ist da sicherlich das prominenteste Beispiel. Und das runtergebrochen für uns sind im Grunde zwei Felder, auf die wir uns konzentrieren. Das eine Feld ist, wir nennen es Open Web Infrastructure. Also es sind offene, sogenannte Web3-Protokolle, die letztendlich dezentrale Entwicklerplattformen oder Entwicklerumgebungen sind. Das prominenteste Beispiel ist hier sicherlich Ethereum, als zumindest Market Cap als zweitgrößte Blockchain in der Aktivität der Entwickler drumherum und obendrauf sicherlich mit Abstand die größte aktuell. Near Protocol würde da auch mit reinfallen. Also im Grunde dezentrale Entwicklerplattformen und Entwicklerumgebungen, die es uns ermöglichen werden, eben neue Produkte in einer anderen Architektur aufzusetzen. Das zweite Bucket, auf das wir uns konzentrieren, nennen wir Programmable Monetary Assets. Also es ist im Grunde die These, dass wir sagen, eine oder mehrere dieser Blockchains oder Netzwerke oder Protokolle wird letztendlich einen Token hervorgeben. Das muss jetzt gar nicht unbedingt Bitcoin sein, der sich als Store of Value und oder Medium of Exchange etabliert. Und Chelo ist da im Grunde ein sehr, sehr gutes Beispiel in dem Bucket. Chelo baut ein sogenanntes Stablecoin, also eine stabile Kryptowährung, ähnlich wie das jetzt ja auch Facebook mit Libra announced hat, also fällt da in das ähnliche Bucket. Und wir glauben eben sehr stark daran, dass dort, wo sich diese beiden Säulen, also offene Webinfrastruktur und Programmable Monetary Assets treffen werden, werden wir in Zukunft über die nächsten 5 bis 15 Jahre sehr, sehr viele traditionelle Branchen und Industrien sehen, die dadurch im Grunde neuen Impact erfahren. Das sieht man jetzt so in den Anfängen, in dem Segment, das sich unter Decentralized Finance oder DeFi nennt. Da sind Blockchains und Protokolle wie zum Beispiel MakerDAO oder Augur werden da Beispiele, die uns wirklich neuartige Prozesse ermöglichen. Also ich kann zum Beispiel heute mein Ether nehmen, in den Maker Smart Contract als Collateral schicken, ein Darlehen zurückbekommen, das in der Stablecoin DAI denominated ist. Das kann ich dann verwenden bei Augur, um in Märkten zu traden zu allen möglichen Themen, zu der Frauen-Fußball-WM oder zu irgendwelchen Wahlergebnissen, ob Trump wiedergewählt wird oder nicht. Und das eben alles ohne Zwischenstellen, ohne Zwischenmänner und ohne, ich sag mal, Legacy Financial Infrastructure. Und das sind Sachen, die wir unheimlich spannend finden und wo wir sehr, sehr genau drauf gucken.
Jascha, wie siehst du so den deutschen Markt? Also denkst du, die Leute hier sind offen für das Thema oder also mit Deutschland da in einer guten Position sein, auch, sage ich mal, in Zukunft das Thema Blockchain vorantreiben zu können?
Ich glaube absolut ja. Also vor allem, wenn man sich und das ist ja Teil der Opportunity, die wir auch anfangs gesehen haben oder sehen, dass wenn wir uns Europa und auch vor allem Deutschland mit Berlin als Standort anschauen, haben wir eine unheimliche Tiefe, was die Entwickleraktivität bekommt. Auch sehr, sehr eng sicherlich an der Ethereum-Community, wenn man sich anguckt, wie die Foundation strukturiert ist. Die haben ein Büro in Toronto, eins in der Schweiz und das mit Abstand das größte in Berlin. Da passiert schon sehr, sehr, sehr viel auf Seiten oder auf Ebene der Entwickler und der Projekte und auch der Startups. Das ganze andere Thema ist natürlich noch so ein bisschen auch die ganze Frage der Regulatorik. Da ist sicherlich die Schweiz sehr, sehr weit vorne, wenn man das so im europäischen Vergleich anguckt. Aber ich glaube auch, Deutschland ist da nicht wirklich weit hinterher. Da passiert wirklich viel. Insofern, wir sind sehr, sehr optimistisch, was den europäischen und vor allem den deutschen Standort bei dem Thema betrifft. Wo man natürlich auf der anderen Seite sagen muss, wo uns die Amerikaner dann an der Stelle leider ein Stück weit voraus sind, ist natürlich bei der Risikobereitschaft und auch bei der Bereitstellung von Kapital. Wenn man sich den amerikanischen Venture-Markt für Krypto und Blockchain anschaut, ist der einfach deutlich weiter als Europa. Das muss man ganz klar sagen. Da gibt es sehr, sehr viel, aber auch jetzt nicht wirklich aus jüngster Zeit, wenn man die letzten 3 Jahre zurückblickend, wirklich eine Vielfalt und eine breite Landschaft an auch großen, wirklich großen Venture-Fonds, große Namen, die in den Space gegangen sind, die es in Europa in der Form noch nicht gibt. Aber wir arbeiten da eben dran.
Was wäre denn so dein Tipp, wie sich Unternehmen oder auch mögliche Kapitalgeber sich dem ganzen Thema nähern können? Also was wäre, sage ich mal, auch eure Möglichkeit, solchen Personen zu helfen?
Also wir lernen natürlich auch Tag für Tag mit dazu, mit jedem Meetup, mit jedem Pitch-Deck, mit jedem auch jedem Austausch, vor allem mit Gründern und Entwicklern, lernen wir natürlich auch Tag für Tag, oder der Space insgesamt bewegt sich natürlich sehr, sehr viel. Und was man schon sagen muss, das habe ich so in der Form auch in anderen, ich sag mal, im Tech-Segmenten, wenn man jetzt Mobile zum Beispiel nimmt, nicht gesehen. Also die Community, die Krypto-Community hat schon eine sehr, sehr hohe Bereitschaft, Wissen zu teilen. Also man findet, also zum einen ist das so ein bisschen auch der Spirit und der Ethos der ganzen Community, weil viele der Projekte ja auch Open-Source-Projekte sind. Das heißt, da wird im Grunde sogar der gesamte Quellcode geteilt, also NEAR allen voran, aber auch die eben erwähnten MakerDAO und Orgel. Das heißt, da herrscht eine sehr, sehr hohe eine sehr, sehr hohe Bereitschaft, einfach Wissen zu teilen und sich auszutauschen. Wir gehen sehr viel auf Meetups, wo teilweise auch Teams wirklich offen über ihren aktuellen Stand sprechen, sich austauschen. Das ist sicherlich eine gute Quelle an Wissen. Ansonsten findet man wenn man sich wirklich zu spezifischen Themen informieren will, findet man sicherlich auch auf den jeweiligen Blogs der Firmen und Projekte sehr, sehr viel über den aktuellen Stand. Also da wird insgesamt, das kann ich, glaube ich, jedem nur empfehlen, wenn man da erstmal einmal eintaucht in die Community, dann merkt man, dass man da auch sehr, sehr viel offene Türen, offene Ohren und auch eine sehr hohe Bereitschaft trifft, sich im Grunde sehr offen auszutauschen.
Jascha, vielen Dank für diese unglaublich spannenden Einblicke. Wie können denn euch Leute kontaktieren, die sagen, das Thema ist interessant, wir würden gerne mehr Informationen haben, wir würden gerne mal mit den Leuten von Greenfield One reden? Was wären so die besten Kanäle, um euch zu kontaktieren?
Genau, also wir haben eine Website, greenfield.one, da ist auch ein Link zu unserer Medium-Seite. Ich bin auf Twitter at Jascha Samadi oder E-Mail jascha@greenfield.one. Also einfach gerne ein Reach-out machen und uns immer kontaktieren. Ob das jetzt ich bin, Sebastian oder auch Felix, der Dritte bei uns im Bunde. Wir sind da eigentlich immer alle offen und freuen uns, immer zu hören. Ja, und auch dir vielen Dank.
Super, vielen Dank für deine Zeit, Jascha.
Danke dir.
Wenn ihr Ideen oder Fragen für diese oder auch zukünftige Episoden habt oder auch Leute, die ich unbedingt mal interviewen sollte, schreibt mir gerne eine E-Mail an hello@julianhillebrand.com oder gerne auch über LinkedIn oder Twitter.